Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, unser Predigttext heute steht im ersten Kapitel des Johannesevangeliums. Dort sind es die Verse 35 bis 42. Am nächsten Tag stand Johannes abermals da und zwei seiner Jünger. Und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er: Siehe, das ist Gottes Lamm. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen: Was sucht ihr? Sie aber sprachen zu ihm: Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo ist deine Herberge? Und er sprach zu ihnen: Kommt und seht. Sie kamen und sahen's und blieben diesen Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Einer von den Zweien, die Johannes gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt der Gesalbte. Und er führte ihn zu Jesus. Als Jesus ihn sah, sprach er: Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt Fels. Ja, liebe Schwestern und Brüder, der Sonntag heute hält sich auf mit Berufungsgeschichten. Im Evangelium vorhin die Szene mit dem Fischzug und jetzt in der Darstellung des Johannes etwas anders, auch diese Verbindung zwischen Johannes dem Täufer und Jesus. Johannes steht mit denen da, die auf sein Wort hören, die auf seine Verheißung vertrauen. Und Johannes ist aber nicht derjenige, der sagt, was ich habe, das habe ich, sondern als der größer ist, als er vorbeikommt, da spricht er: Siehe, das ist Gottes Lamm. Und das ist ja jetzt nicht unbedingt ein Hoheitstitel, vor dem man entsprechend, zumindest zur damaligen Zeit, große Hochachtung gehabt hätte. Nein, das war nochmal eine Verkleinerung. Zu einem bestimmten Fest in Jerusalem damals war es eben üblich, dass jeder, der wollte, seine Sündenlast und das, was ihn bedrückt hat, auf einen Schafsbock zugesprochen hat, auf einen Widder. Und wenn er genügend Sünden auf sich geladen hatte, dieser Widder, dann wurde er aus der Stadt in die Wüste gejagt. Aus, vorbei, aus den Augen, abgenommen, der andere trägt. Aber das war zumindest ein ausgewachsener Widder, der damals als Sündenbock durch die Gegend gejagt wurde. Und ein Lamm weckt ja schon mal ganz andere gedankliche Verbindungen. Klein, bestimmt nicht wehrhaft, aber eben auch das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt, nicht nur der Einzelnen, die es ihm zusprechen, tragen wird. Und als die Jünger des Johannes das hören, wechseln sie ihren Herrn sozusagen. Weg von dem, der das Heilsgeschehen ankündigt, hin zu dem, der das Heil ist, der das Lamm Gottes ist. Und es heißt einfach, sie folgten ihm nach. Wenn sowas beginnt, ist es relativ einfach. Man geht 3 Schritte hinterher. Aber in den vergangenen 2000 Jahren hat sich dieser Begriff der Nachfolge ja auch noch ganz schön angefühlt. Und es ist nicht nur ein einfaches, in den Fußstapfen Jesu zu gehen, sondern es ist ein das ganze Leben umfassender Prozess. Und Jesus merkt, dass ihm die Jünger des Johannes nachfolgen und dreht sich um, spricht zu ihnen: Was sucht ihr? Und sie sagen: Rabbi, wo ist deine Herberge? Meister, wo gehörst du hin? So, und ich denke jetzt, die meisten von uns hätten jetzt auf diese Frage eine andere Antwort Jesu erwartet. Vielleicht genau diesen berühmten Spruch von den Füchsen, die Gruben und den Vögeln unter dem Himmel, die Nester haben und dem Menschensohn, der nichts hat, wo er sein Haupt hinlegen könne. Nein, der kommt nicht. Entweder kennt Johannes dieses Wort nicht oder will ihn nicht erzählen. Vielleicht setzt aber auch voraus, dass diejenigen, die sein Evangelium hören und lesen, ganz genau wissen, dass Jesus kein Hausbesitzer war, dass er keine eigene Herberge hatte, dass er nur das besaß, was er am Leib trug und dass er abhängig war von der Hilfe anderer. Der Sohn Gottes macht sich abhängig vom Menschen. Ein ganz anderer Lebensentwurf, ne? Wir arbeiten unser Leben lang darauf hin, unabhängig zu sein, frei zu sein. Und der Sohn Gottes begibt sich in die Abhängigkeit von uns Menschen. Allerdings war die Frage nach der Herberge wohl auch eine Frage nach Heimat, nach Schule, nach Ort, an dem die Fragen des Lebens diskutiert werden. Unterschiedliche theologische Schulen gab es ja damals auch schon. Sozusagen, welchen Philosophen, welchen Theologen folgst du nach oder wer hat dich geprägt? Weil genau dafür hatte ein Meister ja seine Jünger, Menschen, die ihm zuhörten. Dafür hatte auch Jesus Jünger und Jüngerinnen. Nur im Gegensatz zur damals schon üblichen Tradition und später auch im Judentum weitergepflegten Tradition der sogenannten Schul, wo man in einem festen Haus sich getroffen hat und der Rabbi hat gelehrt und die Jünger, die Schüler haben zugehört, findet die Lehre Jesu nicht in abgeschlossenen Räumen statt, in keiner akademischen Runde, weil seine Schule das Leben ist, seine Schule ist unterwegs mit den armen Leuten seiner Zeit. Zu denen geht er, die beobachtet er. Und aus ihrem Leben zieht er auch seine Schlüsse für die Gleichnisse und wie er das Bild Gottes vermitteln möchte. Das ist auch nochmal gerade für die evangelische Kirche, die lange Zeit sich ja nur als die Kirche des Wortes verstanden hat. Und je komplizierter und hochtrabender diese Worte waren, desto mehr hatte man sich Wertschätzung erhofft. Nein, die Kirche Jesu Christi ist vor allen Dingen die Kirche der einfachen Leute, die ihre Herberge genau dort haben sollte. Was sucht ihr? Ist die Frage Jesu, die er den beiden stellt. Und nicht nur den beiden. Weil der erste Schritt der Nachfolge ist ja die Suche. Wo will ich hin? Wem will ich folgen? Wer soll mir etwas sagen können? Wessen Ansichten sind mir wichtig? Und dann erst kann ich mich bewegen, dann kann ich meine Sicherheit verlassen, in der ich eigentlich immer leben möchte, weil da weiß ich alles richtig und mache ich alles richtig. Was die beiden Jünger des Johannes bei Jesus suchen? Naja, eine Station, an der sie bei ihm bleiben können, an der sie ihn hören können. Aber es ist mehr. Eben auch, wo dürfen wir dich, Jesus, ansiedeln, wo gehörst du hin? Und so ist die Nachfolge dieser beiden Jünger, aber nicht nur eben dieser beiden, sondern auch unser Weg, immer wieder die Frage nach der richtigen Antwort. Und Jesus gibt die richtige Antwort. Er lässt sich nämlich nicht festlegen. Er sagt nicht, so ist es und nicht anders. Er lässt sich nicht festlegen auf einen Ort. Sein Ort ist eher so wie ein Wackelpudding. Obwohl er ja später den Petrus, der sich so als richtiger Wackelpudding erweist, mit der Bezeichnung Fels, Kephas, ehrt. Nein, so das im Judentum gewohnte, feste, ausgefeilte Regelwerk gibt es bei Jesus nicht. Es geht ihm um die Menschen, es geht ihm um ihre Bedürftigkeit. Die geben den Maßstab. Und das ist auch der Grund, wenn Jesus Menschen in seine Nachfolge beruft, dann erlaubt er ihnen auch Widerspruch und Sprunghaftigkeiten. Weil, und das war für die damalige Zeit ganz schwer zu verstehen, wichtiger als alle Grundsätze, wichtiger als alle in Stein gemeißelten ewigen Wahrheiten, wichtiger als ein in allen Feinheiten Sicherheit gebendes Gesetzeswerk, war Jesus immer nur eins, nämlich der Mensch. Kommt und seht, sagt er. Und sie kamen und sahen's, blieben den Tag bei ihm. Er hat sie eingeladen. Und Johannes lässt uns im Unklaren, wo dieses denn jetzt war. War es eine Herberge? War es die Straße? War es ein Olivenhain oder war es ein Boot? Johannes lässt es offen. Und dann kommt es eben zu dieser Berufung des Petrus. Ein Wackelpudding, der zum Felsen wird. Eigentlich ein wirklicher Gegensatz. Aber lebt nicht gerade der Glaube an Jesus Christus auch von den Gegensätzen, die er uns immer wieder beschert? Er geht auf Menschen zu. Er macht eben aus einem Wackelpudding auch einen Fels, weil er die Menschen liebt. Er traut ihnen wirklich etwas zu, nicht nur dem Petrus, auch so einem Wackelpudding wie mir oder dem einen oder anderen Wackelpudding, der jetzt hier bei uns sitzt. Ganz einfach, weil Jesus sein Herz für die Menschen öffnet, und zwar für jeden Einzelnen. Berufung, die beruht auf Begegnung, und der Segen liegt auf der Liebe. Da gibt es eine schöne, uralte Geschichte, die ich euch noch erzählen möchte. Es gab, so sagt diese Legende, eine Zeit, als die Menschen ihre Herzen noch offen auf der Brust trugen. Und da stand eines Tages ein junger Mann mitten in der Stadt und erklärte, dass er das schönste Herz der Welt hätte. Und das wollten natürlich alle sehen, und weil das Herz ja offen in der Brust getragen wurde, konnte man es sehen. Und sie bewunderten dieses Herz. Es war perfekt. Kein Fleck, kein Fehler. Ja, alle gaben ihm recht, du hast wirklich das schönste Herz, das wir jemals gesehen haben. Und der junge Mann, er war sehr, sehr stolz und prahlte über sein schönstes Herz der Welt. Und plötzlich tauchte ein alter Mann vor der Menge auf und meinte, nun, dein Herz, mein Junge, ist nicht mal annähernd so schön wie meines. Und so trat die Menschenmenge auch hin zu dem alten Mann und betrachtete sein Herz. Es schlug kräftig, aber es war voller Narben. Es hatte Stellen, wo Stücke entfernt und durch andere ersetzt waren. Aber die passten nicht so richtig. Es gab ausgefranste Ecken. An einigen Stellen waren sogar ganz tiefe Furchen, wo richtige Teile fehlten. Und die Leute starrten ihn an. Wie kannst du behaupten, dass dein Herz schöner wäre als das dieses perfekten jungen Mannes? Und selbst der junge Mann sah sich das Herz des Alten an und lachte. Du musst doch scherzen, sagte er, dein Herz mit meinem zu vergleichen. Meins ist perfekt und deins ist ein Durcheinander aus Narben und Tränen. Ja, sagte der alte Mann, deines sieht perfekt aus, aber ich würde niemals mit dir tauschen. Schau hin, Jede dieser Narben an meinem Herzen steht für einen Menschen, dem ich meine Liebe gegeben habe. Ich reiße ein Stück aus meinem Herzen heraus, reiche es ihnen, und oft geben sie mir ein Stück ihres Herzens zurück, das dann in die leere Stelle in meinem Herzen passt. Aber weil die Stücke niemals ganz gleich und genau sind, habe ich einige raue Kanten, aber die schätze ich sehr, denn sie erinnern mich an die Liebe, die ich geteilt habe. Und manchmal habe ich auch ein Stück meines Herzens gegeben, ohne dass mir jemand ein Stück seines Herzens zurückgegeben hat. Schau hin, das sind die leeren Furchen. Weil Lieben heißt ja auch, ein Risiko einzugehen. Und auch wenn diese Furchen schmerzhaft sind, bleiben sie offen und erinnern mich an die Liebe, die ich für diesen Menschen empfinde. Und ich hoffe, dass sie vielleicht eines Tages zurückkehren und dann ihren Platz in meinem Herzen auffüllen. Erkennst du jetzt, was wahre Schönheit ist? Der junge Mann stand still da und die Tränen rannen ihm über die Wangen. Er ging auf den alten Mann zu, griff nach seinem perfekten, fehlerfreien jungen Herzen und riss sein Stück heraus, bot es dem alten Mann mit zitternden Händen an. Der alte Mann nahm das Angebot an, setzte es in sein Herz. Er nahm dann ein Stück seines alten, ausgefransten und vernarbten Herzens und füllte damit die Wunde des jungen Mannes. Es passte nicht perfekt. Es hatte ausgefranste Ränder. Und der junge Mann sah sein eigenes Herz an. Es war nicht mehr von perfekter Schönheit, aber doch schöner als je zuvor. Denn er spürte die Liebe des alten Mannes in sein Herz fließen. Sie umarmten sich und gingen weg, Seite an Seite. Diese Legende, liebe Schwestern und Brüder, ist auch eine Berufungsgeschichte. So wie Jesus seine Jünger mit Worten ruft und ihnen Aufgaben und Verantwortung zutraut, so zeigt diese Geschichte, dass die Liebe Gottes größer ist als alle Vernunft. Und sie bewahre unsere Herzen und Sinne. In Christus Jesus. Amen.